Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit bei mir aus dem sonnigen Berlin, der unglaubliche
Red. Und in Leipzig, in unserem super holzgetippelten Studio, sitzt
der Basti. Hallihallo. Fred, wie geht es dir?
Mir geht's super. Die Sonne scheint wieder mal schön durch mein Dachfenster rein. Ich habe gerade einen wunderbaren Film zum mindestens dritten Mal geschaut und freue mich, darüber zu reden.
Das ist sehr schön. Fred, über was für einen Film wollen wir denn eigentlich heute sprechen?
Über den Suspense-Thriller vom Altmeister Hitchcock, Der unsichtbare Dritte.
Der unsichtbare Dritte, ganz genau. Aus dem Jahre 1989 mit einer Spielzeit von 136 Minuten.
Mhm.
Genau. Bevor soweit ist, der geneigte Zuhörer weiß ja schon, dass wir immer ganz gerne mal ein paar Filmempfehlungen zum Besten geben. Wir haben nur ein bisschen begrenzt Zeit. Unser Podigee-Kontingent sagt ungefähr irgendwas mit 50 Minuten. Und deswegen könnten wir das wahrscheinlich ein bisschen eingrenzen, denn wir könnten vielleicht ganz kurz ansprechen, was wir als letztes im Kino gesehen haben. Fred, warst du zufällig im Kino und hast irgendetwas gesehen?
Ja, rein zufällig habe ich mir am Sonntag den neuesten Tarantino angetan und war von diesem Film auch sehr angetan. Und zwar Once Upon a Time in Hollywood mit Mr. Brad Pitt und dem anderen, Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen. Ein wunderbarer Film. Absolute Empfehlung.
Absolute Empfehlung. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe schon gesehen, dass das Kino meiner Wahl, das Luru-Kino, hier an dieser Stelle gerne wieder Werbung, den Film in Original mit Untertiteln bei uns zeigen wird demnächst. Und da freue ich mich sehr darauf. Und ja, auch ich war im Kino gewesen und habe mir den zweiten Teil von It angesehen.
Ah, ja, sehr schön. Der steht auch noch auf meiner Liste. Ich glaube, in zwei Wochen schaffe ich es, dahin zu gehen. Freue ich mich schon drauf. Darf ich mich freuen?
Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen rausgekommen. Ich habe so den Eindruck, dass ich weiß nicht, wer jetzt genau dafür verantwortlich ist. Ich vermute, es geht so in Richtung Produzenten. Sie sehr viel mit eingemischt haben und da sehr viele Köche da in Brei nicht ganz verdorben haben, aber ich finde zu viel Salz rangekippt haben und kommt leider nicht an den ersten Teil ran. Der erste, der war wirklich sehr stark.
Ja, allerdings.
Aber der zweite hat einige Schwächen und ich hatte es letztens erst gehört. Der Film ist zu lang und eigentlich ist er auch viel zu kurz. Das trifft es eigentlich ganz gut.
Der geht doch fast an die 3 Stunden, ne? So.
Der geht 170 Minuten. Deswegen diese Aussage, er geht zu lang und auch eigentlich zu kurz. Wichtige Sachen werden weggelassen, dafür werden unwichtige Sachen dann doch etwas länger ausgebreitet, was nicht hätte sein müssen. Und das ist damit halt gemeint. Ich hatte trotzdem meinen Spaß damit, also ich bin gut unterhalten worden. Ja. Also den sollte man sich auch unbedingt im Kino anschauen. Und ja, ach, tolle Leistungen halt. Aber insgesamt im direkten Vergleich ist er eben halt ein bisschen, steht da immer hinterm Schatten des ersten Teils.
Ach, ich werde sehen. Ich muss mir den auf jeden Fall anschauen. Ich mag den ersten Film sehr und ich hoffe, ich schaffe es auch, den nochmal zu wiederholen, bevor ich zum zweiten gehe.
Genau.
Ja, dann war es das einfach mit dem Vorgeplänkel aufgrund der Zeitknappheit und der Menge, die es zu unserem Film heute zu sagen gibt, legen wir direkt los, schlage ich mal so vor.
Das klingt ganz gut. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Wenn ihr ein bisschen Vorgeplänkel hören wollt, die lieben Kollegen vom Deep Red Radio haben uns eingeladen in ihre Show, die im Oktober veröffentlicht wird, mit Gast zu sein. Und da werden wir passend zum Horror-Oktober oder Schocktober oder wie auch immer ihr das nennt, da werden wir einen kleinen Gastbeitrag haben und ein paar Perlen und Horrorfilme vorstellen, die uns so ganz gut gefallen.
Dann, Basti, um was geht's in dem Film?
Genau, der unsichtbare Dritte oder North by Northwest? Also ich sag ja eigentlich immer gerne North by Northwest. Wie ist denn das bei dir? Was sagst du denn eigentlich?
Unsichtbare Dritte. Ich weiß, dass ich habe beide Titel sofort parat, aber der unsichtbare Dritte ist der Name, der mich angefixt hatte, schon bevor ich den Film gesehen hatte.
Okay.
Binde den Film wirklich mit diesem deutschen Titel.
Okay. Ich bin immer irritiert, vor allem wie es zu dieser Übersetzung halt kommt. Also allgemein deutsche Übersetzung von Filmtiteln sind immer sehr fragwürdig, ja. Aber hier, woher kommt denn das Ganze jetzt? Und naja, wie dem auch sei, wir können es kurz zusammenfassen, damit wir zumindest wissen, um was es geht. Denn Cary Grant hatte damals so seine Probleme, überhaupt zu wissen, um was es da eigentlich geht. Dazu später mehr.
Ja.
Aufgrund einer Verwechslung in einem Restaurant wird der New Yorker Werbefachmann Roger Thornhill in Der unsichtbare Dritte für einen gewissen George Kaplan gehalten und von einigen Verbrechern entführt. In der Villa ihres Auftraggebers fordert dieser ihn zur Kooperation auf. Aber Thornhill weiß nicht, was die Männer von ihm wollen. Um ihn loszuwerden, machen ihn die Männer betrunken und setzen ihn auf einer abschüssigen Straße ans Steuer eines Autos. Bevor er jedoch verunglücken kann, wird Thornhill von der Polizei gestoppt. Als er am nächsten Tag zur Villa zurückkehrt, sind die Männer verschwunden. Aber vielleicht kann der eigentliche Besitzer, der Diplomat Lester Townsend, ja vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Für Thornhill beginnt eine nervenaufreibende Irrfahrt durch die Vereinigten Staaten. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe mir mal diese Inhaltsangabe von Movie Pilot mal geklaut. Das ist mein Versuch. Wir eiern ja immer ganz gerne mal rum mit unseren Zusammenfassungen. Okay. Und vielleicht auch an den geneigten Zuhörern vielleicht ein kurzes Feedback. Ist das besser? Kommt er da besser rein? Oder sollen wir uns ein bisschen selber den Mund fusselig reden? Das könnte uns ja mal per Mail zukommen lassen.
Genau. Ich vermute mal, dass unsere 200 bis 2000 Zuhörer natürlich lieber meine Karlau hören wollen, die ich ganz spontan einflechte. Ich hatte auch hier mindestens einen auf den Lippen, den ich nicht zum Besten gebe. Mal schauen, ob es humorlos auch geht. Nein, mein Spaß.
Ich hatte auch das Gefühl, es könnte besser sein, wenn wir das wieder selber machen. Aber ein Versuch macht klug.
Dann lass uns loslegen, indem wir den Cast mal schnell zusammenfassen und einen Überblick geben, wer da alles Wichtiges mit dran gearbeitet hat.
Ganz genau. Und zwar, wir haben hier das Drehbuch von Ernest Lehman, der das verfasst hat. Mhm. Und Produktion ist über Metro-Goldwyn-Mayer passiert. Produziert hat unter anderem Alfred Hitchcock selber mit und Herbert Coleman. Für die Musik hatten wir keinen geringeren als Bernard Herrmann. Und an der Kamera Robert Burks und Schnitt George Tomasini. Genau. Besetzung ist eigentlich ein sehr schönes, buntes Potpourri aus klassischen Darstellern der damaligen Zeit, allen voran Cary Grant und James Mason. Als Eve Kendall, die Eve Marie Saint, und hier in einer sehr schönen Nebenrolle als Schurke, und zwar der Handlanger Leonard wird gespielt hier von Martin Landau.
Ja.
Ganz genau. Das vielleicht erstmal so ganz grob über den Cast. Jetzt muss ich mal fragen, du sagtest vor uns, du hast den Film jetzt zum dritten, vierten Mal gesehen.
Ja.
Und also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, also für mich ist das so einer meiner Lieblingsfilme, wenn nicht sogar mein Lieblingsfilm von Hitchcock. Ich oute mich jetzt einfach mal.
Das könnte sehr gut hinkommen. Ich mag das Fenster zum Hof einfach noch sehr, also wirklich sehr.
Mhm.
Aber also der unsichtbare Dritte ist nicht einer der ersten, die ich von Hitchcock gesehen habe. Der Titel schwebte mir halt schon entgegen aus der Filmwelt, bevor ich den Film geschaut hatte, der unsichtbare Dritte, und es klang schon geheimnisvoll. Und dann Hitchcock muss ich sehen. Dann habe ich ihn irgendwann mal wahrscheinlich als Teenie dann mir reingezogen, und der Film geht immer wieder. Und bei alten Filmen geht es mir oft so, dass ich denke, ach, den musst du noch mal schauen. Und wenn ich dann überlege, schaue ich den heute, denke ich, ach, die sind immer so zäh, guckst du den heute wirklich? Und der Film wieder von Anfang bis Ende, wahnsinnig unterhaltsam, spannend, zieht mit, ist einfach ein Fest, den anzuschauen.
Ja, also sehe ich auch wirklich so, ist wirklich neben Rope, Psycho auf jeden Fall, ist das so mein Lieblingsfilm. Fenster zum Hof mag ich auch, Rear Window. Aber nicht ganz so sehr wie den Film, also den mag ich sehr gerne. Und vor allen Dingen auch von der Art, wie er gemacht ist, also das Drehbuch ist ja sehr entscheidend, weil das so episodenhaft alles ist. Es ist auch ja. so angelehnt, so ein bisschen Roadmovie-mäßig. Wir verfolgen eigentlich die ganze Zeit Gary Grant. Und
ja.
das macht halt Spaß, hat eine schöne Dynamik. Das ist auch das, was ich bei den früheren Steven Spielberg-Filmen sehr mag. Dieses zusammenhängende, immer aneinandergereihte Erzählen von einer Person, die verfolgt wird. Und das ist hier ja sozusagen ein schöner Prototyp, also nicht nur für Indiana Jones, sondern auch für die James-Bond-Filme zum Beispiel.
Und ja, na wohl, bei James Bond ist es verschachtelt. Wir haben hier beim unsichtbaren Dritten ja wirklich absolut eine lineare Handlung.
Ja.
Bis auf einen Ausbruch geht es ja die ganze Zeit durchweg immer an Cary Grant ran. Der steht immer im Mittelpunkt und es gibt keine zeitlichen Sprünge nach vorne, nach hinten, keine Nebenhandlung oder sonst was. Man verfolgt halt wirklich diesen einen Typen von Anfang bis Ende und es wird nicht langweilig. Es ist super kompakt inszeniert und geschnitten.
Genau. Die einzige Szene war ja das, wo die Agenten da darüber aufklären, den Zuschauer mehr oder weniger, dass es den Agenten gar nicht gibt und dass die davon Kenntnis haben und das Ganze jetzt laufen lassen, weil es da ja noch einen anderen Agenten ja da irgendwie gibt.
Genau, um zu das notwendige Einblende, damit der Zuschauer mehr weiß, als Gary Grant weiß, um die Spannung halt reinzubringen und das Verständnis.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Dann, wie wollen wir denn anfangen?
Ich würde sagen, gleich beim Anfang.
Beim Anfang ist ganz gut. Am Anfang haben wir eine Massenszene. Ach ja, wir haben ganz am Anfang was ganz Typisches. Hitchcock hat ja wohl, wie ich heute gelesen habe und mir eigentlich auch immer aufgefallen ist, lieber im Studio gedreht als draußen.
Mhm.
Und die haben der hat immer ganz viel Set aufbau, also am Set-Malereien, Hintergrundmalereien. Er war ja auch selber am Anfang irgendwie Set-Maler und es fängt an mit so einem Hochhaus, mit Spiegelung.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt am Set, ob das jetzt eine Außenaufnahme war, dieses Hochhaus. Ich bin gerade gesprungen, tut mir leid. Am Ende war so ein schönes gemaltes Hochhaus. Sorry, ich bin gerade gesprungen. Am Anfang ist eine Einstellung aus dem Hochhaus mit Spiegelung.
Kommen erstmal die schönen Titel von Zur Bess.
Ah, ja. Ganz, ganz am Anfang, ja.
Ganz genau. Da muss ich wirklich sagen, es ist wirklich was mir ein bisschen fehlt, dass sich so ein Film so richtig schön viel Zeit für die Credits am Anfang nimmt und sich da Mühe gibt. Und es ist halt sehr ikonisch, sehr schön gemacht halt. Und Zur Bess war ja für die, oder zumindest für einen Großteil der Vorspanne bei Hitchcock-Filmen ja verantwortlich. Hat auch zum Beispiel bei Alien, fällt es mir jetzt gerade noch ein, hat er noch den Vorspann gemacht. Und die sind immer sehr, sehr, sehr stimmungsvoll und schön abgestimmt auf das Bild. Also guter Mann, wollte ich ja auch gerne mal im Podcast erwähnt haben. Genau. Und der Film, der schmeißt uns eigentlich relativ schnell und zügig rein. Wir werden sofort an Cary Grant rangeheftet und kriegen mit, was es eigentlich so für ein Typ ist. Das ist ja eigentlich so ein sehr, sehr, sehr lockerer Typ, der auch relativ schnell droppt halt, dass er schon zweimal verheiratet war und mit Frauen da hier und da so ein kleines Techtelmechtel hat seine Sekretärin, die für ihn alles abnimmt. Und dadurch erfahren wir eigentlich so ein bisschen was von seiner Backstory und was das für ein Typ ist. Und dass er noch eine Mutter zu Hause hat und all so eine Kleinigkeiten. Und wir sind dabei die ganze Zeit in Bewegung. Das heißt, also er läuft und das Gespräch findet dann noch in einem Taxi statt. Und nach nicht einmal 5 Minuten sind wir ja dann eigentlich schon in der Restaurantszene, wo er dann schon entführt wird. Also es geht relativ schnell.
Ganz zügige Exposition, ja. Also Einführung. Und ganz am Anfang darfst du den Cameo nicht vergessen. Es wissen zwar 99% unserer Zuhörer, dass Alfred Hitchcock immer in seinem Film erscheint, aber wir müssen es trotzdem nennen. Ganz am Anfang steht er vom Bus und der Busfahrt fährt weg.
Das ist natürlich ganz zufällig dann, wenn der Name Alfred Hitchcock gerade eingeblendet wird.
Was für ein Zufall.
Mann. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ja, genau. Also Cary Grant ist, Thornhill ist ziemlich schnell eingeführt. So ein bisschen so ein Viperheld. Ein bisschen, am Anfang eigentlich ein bisschen unsympathisch, ne? Fandst du es auch?
Ich würde nicht sagen direkt unsympathisch, aber er war so richtig unsympathisch nicht. Der hat schon da irgendwie so ein bisschen Ausstrahlung, aber ich bin erstmal nur neugierig geblieben. Das weiß ich nicht. Also das Gefühl habe ich auf jeden Fall jetzt beim letzten Mal schauen. Hatte ich das auch gehabt.
Ja.
Ich bin trotzdem neugierig, was ist das jetzt mit ihm? Was kommt da jetzt? Was für eine Wandlung soll er jetzt durchstehen? Und so richtig verdorben wirkt nicht, sondern er ist ja eher so ein bisschen gewieft, ist der ja.
Ja, ja. Gary Grant an sich kann ja schon kaum unsympathisch sein, finde ich. Der hat ja schon dieses gewinnende Gesicht, was einem einfach sofort ihm vertrauen lässt. Der schaut einfach wie lieber aus. Hat er irgendwann mal einen Bösewicht gespielt?
Das fragst du mich.
Nicht, ne?
Nicht, dass ich wüsste.
Hätte es sein können, dass du was weißt, ne, weiß ich jetzt auch nicht. Kann man sich auch kaum vorstellen bei dem. Ja, und dann sitzen die im Taxi und er wird entführt.
Nein, er fährt doch mit dem Taxi andersrum zu dem Restaurant. Und in dem Restaurant, wo er sich mit ein paar möglichen Kunden dort trifft, der will ja bloß mal kurz telefonieren, will nochmal seine Mutter anrufen und da wird er dann erst entführt von diesen zwei Schergen da, von,
genau,
von diesem Bösewicht, der da Van Damme heißt, den wir zu dem Zeitpunkt, genau, noch nicht zu Gesicht bekommen haben, sondern nur diese zwei Schergen.
Genau, im Restaurant.
Na, wie gesagt, also bis dahin nicht mal, was waren das, glaube ich, bis einschließlich zur Entführung bis zum Auto sind es, glaube ich, 13 Minuten. Und da wird sozusagen schon klar gemacht, wer ist er? Es gibt ein paar böse Leute, die ihn für einen gewissen George Gaplin halten.
Mhm.
Und wird entführt. Und dann sind wir eigentlich dann schon mitten in der Villa mit der berühmten Bourbon-Szene. Mit, ja, einer meiner Lieblingsszenen im Film. Also ich habe, glaube ich, 2 oder 3.
Mhm.
Bin mir nicht so sicher, weil ich den ganzen Film so irgendwie mag und der nicht so wirklich, der hat keine so wirklich richtigen Schwächen für mich so. Aber das ist eine meiner Lieblingsszenen und das ist auch was, und das wollte ich dich auch mal fragen. Die haben den, mhm, ja dann in der Villa und halten den dort fest und
ja.
Cary Grant macht das übrigens in der deutschen wie auch in der Originalversion. Sehr süffisant, ironisch kommentiert er das die ganze Zeit. Also das ist halt auch im Englischen so, weil du sagtest vorhin schon im Vorgespräch, dass du es nur in Deutsch sehen konntest. Und ich habe die DVD, ja, da, wo es auch auf Englisch drauf ist. Und das ist auch im Deutschen recht gut festgehalten und übersetzt worden, dieses Selbstironische. Der ist ja relativ schnell blickt, dass er in einer Situation ist, wo er wahrscheinlich nicht so schnell rauskommt. Aber versucht sich noch ein kleines bisschen so dumm zu stellen. Und das, ja, durchschauen die anderen natürlich recht schnell. Und worauf ich hinaus wollte, dort wird er ja dann mit diesem Van Damme, dessen Namen er dann noch gar nicht weiß, wird er dann konfrontiert. Der geht die ganze Zeit davon aus, dass das ein gewisser Herr Townsend ist, und Lester Townsend, dem die Villa gehört.
Ja, genau.
Genau. Und dort wird er dann für diesen Agenten ja gehalten, beziehungsweise der kommt aus der Nummer gar nicht raus. Und jetzt meine Frage, jetzt habe ich es. Das wird ihm die ganze Zeit unterstellt. Es wird auch nicht wirklich hinterfragt. Und der kommt aus der Nummer ja gar nicht raus. Und der Film baut aber eben halt da drauf. Aber wie kommen denn die Jungs da drauf, dass er dieser Kaplan ist? Also, weißt du, ich meine, also macht der Film ja überhaupt gar keine Anstalten, da irgendwas in die Richtung da.
Genau, das ist absolut unklar, aber der Film geht dem ja, oder selber nach, indem später im Film macht der Thornhill, beziehungsweise Cary Grant, versucht den Kaplan zu finden und ist unter anderem in dem Hotel, wo der Kaplan angeblich untergekommen ist.
Das meine ich gar
und
nicht.
Fragt,
das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt tatsächlich wirklich diese Bösen, also die andere Seite, die hinterfragt da überhaupt gar nichts, sondern die gehen davon aus, dass er ist. Aber warum ist er? Also warum wird er denn für Kaplan gehalten? Was ist der ausschlaggebende Punkt? Also ich als Zuschauer weiß jetzt nicht, warum die ihn für den halten.
Genau, nein, meine ich ja. Also wir wissen es zu dem Zeitpunkt, also überhaupt glaube ich so richtig, warum man ihn dafür hält, habe ich jetzt gerade vergessen. Aber später versucht er das herauszufinden, indem er die Leute da fragt, die ihn für Kaplan halten, also der Hotel, der zum Beispiel den Anzug ins Hotel bringt, ob er ihn schon mal gesehen hat. Also quasi nach dem Motto, sehe ich dem vielleicht ähnlich? Haben die mich deswegen mit dem verwechselt? Das ist ja, der Film geht sozusagen selber dieser Frage nach, warum kann der denn verwechselt worden sein? Zu dem Zeitpunkt weiß das niemand.
Genau, auch später nicht. Ich meine, das ist sozusagen einfach hier eine Behauptung und auf die stützt sich eben halt die ganze Geschichte des Films. Eigentlich sehr wackelig, wenn ich das so formulieren kann. Aber es funktioniert trotzdem, weil der Film die ganze Zeit nicht vom Gaspedal lässt.
Jetzt, ich habe den Film jetzt zwar gerade zu Ende geschaut, zugegebenermaßen zwangsweise ein bisschen nebenbei, und es wird nicht aufgelöst. Ne? Bis zum Schluss ist nicht klar, warum die ihn dafür halten.
Genau. Und das Schöne ist, ich habe den Film jetzt, ich glaube, jetzt bestimmt zum fünften Mal gesehen. Und die Frage, die hatte sich zwar irgendwann aufgedrängt, aber die ist immer beiseite gekommen. Jetzt aber bei der letzten Sichtung ist mir das dann nochmal so richtig so bewusst geworden. So, Mensch, der Film stürzt sich sozusagen auf eine wilde und kühne Behauptung, Vermutung. Und wenn du dich darauf nicht einlässt als Zuschauer, kommst du in den Film nicht rein. Aber der Film ist ja immer halt so geschickt inszeniert und es ist so schnell getimed, dass du gar nicht wirklich so richtig zum Nachdenken kommst. Denn die Szene jetzt, diese Bourbon-Szene, die ist ja auch so schön gespielt und so schön gemacht, wie den da halt auch abfüllen. Ich muss immer herzhaft schmunzeln, wenn ich die sehe. Und vor allem auch da, wie Martin Landau die Augen aufreißt und schon grinst, während er die Flasche da rausholt und von einer Erfrischung spricht. Ich finde das gut. Genau. Und
es, ich glaube, diese Verwirrung, die bis dahin beim Zuschauer also entsteht, spiegelt er das wieder, was eigentlich auch Gary Grant passiert. Er weiß es nicht, der Zuschauer weiß es nicht, und deswegen akzeptierst du es vielleicht auch so ein bisschen, weil du mit dem, also er, die Hauptperson, mit der du dich identifizierst, die weiß es ja eben auch nicht. Das, also du gehst noch davon aus, du wirst es noch erfahren.
Genau. Und dazu kommt noch, dass er wird ja für jemand gehalten, und du willst natürlich jetzt, wie er selber ja auch wissen, Moment mal, wer ist denn dieser Agent? Wer ist denn das eigentlich? Also da entstehen ja gleichzeitig neue Fragen. Das ist ja sozusagen das Glückliche sozusagen an dem Drehbuch, an dem, wie es halt auch getimt ist, dass der Film mir trotz alledem noch die Möglichkeit gibt, noch andere Fragen zu stellen. Und dann geht der Film aber trotzdem weiter. Und zwar unbeirrt.
Genau. Und zu dem Moment hätte ich zum Beispiel hätte man auch noch als Zuschauer sagen können, vielleicht ist er ja tatsächlich der Agent. Und er möchte es gerade nicht zugeben. Also es ist ja, wäre noch möglich, eine Möglichkeit gewesen. Du weißt es einfach noch nicht, weil du eben die ganze Zeit an Gary Grant dran bist, und wir sind erst in Minute 13 und du hast kein Hintergrundwissen. Du weißt nur, was exakt die letzten 13 Minuten passiert ist.
Das war der Anfang, wird abgefüllt, er darf Auto fahren, macht das eigentlich für was war das, eine Flasche Bourbon? Macht er das eigentlich noch recht gut, da an diesen Klippen da lang zu steuern? Und wird dann von der Polizei gestoppt und kann dann aufs Revier gebracht werden. Wo er dann versucht, ganz betrunken den Leuten klarzumachen, dass er nicht betrunken ist, sondern betrunken gemacht worden ist und nichts dafür kann, denn ein paar böse Leute haben ihn dazu genötigt und gezwungen. Und dann passiert was, das hatte ich schon wieder total verdrängt. Da kam doch dann irgendwann, da gab es so eine Gerichtsverhandlung irgendwie, und die wollten doch dann nochmal klären, ob das wirklich so ist, und sind dann nochmal in die Villa gefahren. Und dort ist ja irgendeine Frau, die er nie im Leben vorher gesehen hat und die mit Namen anspricht und sagt...
Doch, der hat die gesehen. Ein Grund, warum ich heute 4 Stunden für den Film gebraucht war das ständige Hin- und Herspringen. Die Frau kommt ganz kurz rein, als er das erste Mal in der Villa ist.
Ah, okay.
Genau, ich musste da auch nochmal zurückspulen, also so grob sagen die das auch so. Der sagt so, die Frau hat gar kein Recht, mit mir so zu sprechen, ich habe sie erst einmal gesehen oder sowas. Da dachte ich, wann hat er die denn gesehen? Und da musste ich nochmal wirklich den Film durchspulen. Die kommt ganz kurz ins Zimmer rein und sagt, ihre Gäste sind da, zu diesem Van Damme, von dem wir noch nicht wissen, dass es Van Damme ist.
Alles klar.
Ja. Ich hatte ganz viel von dem Film auch verdrängt. Es gibt halt die berühmten Szenen, die man mit verbindet, ist die dir später noch kommen, mit dem Flugzeug und die Präsidentenköpfe. Aber das sind so, der Film geht ja eben, hat man gesagt, 2 Stunden, 16 Minuten. Da ist echt viel Stoff drin, der unterhaltsam ist, aber echt, hat die Hälfte vergessen. Entschuldigung, wir sind im Flow unterbrochen. Du warst im Gericht?
Nö, das war ja schön ergänzend, das passt ja wunderbar. Genau, und beim Gericht und dann laufen die wieder zurück und dann, genau, ja, jetzt bin ich raus.
Warte, ich spule mal kurz hier ein bisschen durch. Genau, nach dem Gericht, das war eine absurde Szene, die unvorstellbar ist. Kommt am Schluss, kommt nochmal sowas Ähnliches. Gehen die Polizisten mitsamt Robert Thornhill? Ich weiß nicht, das könnte vor dem Gericht gewesen sein. Vor dem Gericht, wo die in das Haus gehen, gehen die halt, nehmen die Mutter auch noch mit und gehen, platzen da einfach so in der Szene rein. Das, alle im Anzug, es wirkt irgendwie total irreal. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es früher so Usus war. Weißt du, was ich meine?
Ja. Es ist eine komische Szene auf jeden Fall. Und natürlich war das Haus dann so vorbereitet, wie als hätte man schon gedacht, der kommt nochmal mit der Polizei zurück und hat natürlich dort alles dann präpariert. Wirkt ein kleines bisschen gestellt. Nichtsdestotrotz funktioniert es aber, die Szene.
Ja.
Also er wird ja sozusagen Stück für Stück demontiert und du merkst dann eben halt auch so, okay, hier spinnt sich ja dann auch wirklich was zusammen. Und ja, da gibt es ja dann auch noch, wenn die dann das Gebäude verlassen und merken, okay, der Roger O'Thornhill hat uns hier Quatsch erzählt, siehst du ja dann so den Gärtner und das ist ja einer der Handlanger von dem Van Damme.
Genau, du als Zuschauer weißt, dass der Thornhill im Recht ist, dass er sich nicht einbildet, aber du weißt auch, dass die anderen nicht wissen und hast so eine schöne, die Spirale geht sozusagen weiter, die Abwärtsspirale ins Desaster.
Und glaub, gerade wenn wir den Film jetzt so zusammenfassen, merken halt schon so, dass es auch wirklich, so wie wir es am Anfang gesagt haben, auch sehr, sehr, sehr episodisch. Du hast dann halt irgendwann einen Sprung, bist sozusagen an einem komplett neuen Set und das wird immer sehr schön miteinander verknüpft. Und du hast dann immer so schöne Set-Pieces und das macht den Film auch so ein kleines bisschen sehenswert. Ich glaube fast mit das nächste ist ja dann, wo die wo der auf der Suche nach dem echten Townsend ist und am UN-Hauptsitz dort ist.
Kaplan. Achso, nee, es erstmal suchte nach diesem Kaplan, wer eigentlich dieser Kaplan ist, und geht in das Hotel, wo der in das Hotelzimmer von diesem Kaplan geht, wo er denkt, dass dieser Kaplan, der er ja sein soll, ist, mit seiner Mutter zusammen und wundert sich, warum ihn alle mit Herrn Kaplan noch ansprechen und fragt die dann eben, ob sie ihn schon mal gesehen haben. Und keiner hat den Kaplan nie gesehen. Aber alle denken halt, der ist es. Weil er in dem Hotelzimmer gerade auch ist. Und da kriegt er, glaube ich, auch den Anruf von diesem Van Damme, wo sich das dann eben noch weiter durchzieht. Also die Leute, die denken, dass er Kaplan ist, rufen im Hotelzimmer von Kaplan an, wo er zufällig ist, um zu spionieren, und geht ran.
Und meldet sich mit Kaplan, genau.
Und meldet sich mit Kaplan und da kann er es natürlich noch schwieriger abstreiten vor den offensichtlichen Bösewichten, dass er der Kaplan ist. Und es schnürt sich weiter zu, die Schlinge um seinen Hals.
Stimmt, das war ja noch davor. Genau.
Und dann erfährt er, dass eben der Herr Townsend, von dem er immer noch ausgeht, dass er der Bösewicht ist, der ihn festgehalten hat, dass der in der UN sprechen soll. Und er geht ins das markante UN-Gebäude in New York.
Genau. Und da gab es ja keine Drehgenehmigung.
Ja, genau. Das ist ein witziger Side-Fact, dass sie damit, da gibt es sogar mehrere, ne? Da ist einmal, dass die mit heimlichen Kameras gefilmt haben, also die Kamera versteckt haben von gegenüber, als er die Stufen hochgeht. Also Gary Grant geht als normaler Zivilist durch normale Zivilisten die Treppe hoch und von gegenüber wird heimlich gefilmt. Und das Interieur haben die auch mit heimlich mit Kameras aufgenommen und haben es dann im Studio nachgebaut.
Ja, so abfotografiert, ne?
Genau, und da ist, wenn da die Treppe hochgeht zum UN-Gebäude, siehst du halt einen Menschen, der da langkommt. Gary Grant geht an ihm vorbei, der sieht den und dreht sich dann noch ein oder zweimal um. Hat quasi den Schauspieler erkannt.
Ah, alles klar. Das wusste ich noch nicht, nee.
Wie ich vorgespräch schon sagte, die Trivialiste zu diesem Film ist unendlich lang.
Ich habe die mir gar nicht, zu meiner Schande muss ich sagen, diesmal so genau angeschaut, da der Film ja auch so viele Sachen ja auch zu erzählen hat. Ja. Deswegen an der Stelle, wenn euch da noch irgendwas einfällt oder auffällt, ja, dann.
Gerne zum Beispiel in der Facebook-Gruppe einfach Kommentare, auf der Facebook-Seite Kommentare unter die Folge. Das wäre großartig.
Genau. Aber ansonsten, ich glaube, das kriegt man nicht alles zusammen. Ja.
Nee, ist auch nicht Sinn und Zweck.
Wir sind jetzt im UN-Gebäude drinnen und da ist ja dann auch noch so eine wichtige Szene, nämlich dann, wenn der Roger hier den allerletzten Halt verliert, nämlich den Schutz durch die Polizei, denn hier wird der, wer ist der? Der Townsend?
Townsend?
Wird jetzt hier also ein Opfer eines Anschlags.
Genau, erstmal stellt sich raus, der Townsend ist ein ganz anderer, das ist gar nicht der aus dem Haus und der war auch schon lange nicht mehr in seinem Haus. Jetzt weiß der Zuschauer auch, dass das so ist, dass dieser Bösewicht jemand anderes sein muss.
Genau.
Und dann wird der Herr Townsend mit einem Messer hinterrücks ermordet, während Gary Grant zuschaut, sich mit dem unterhält.
Genau.
Und er ist so...
erzähl ruhig weiter.
Und er ist so dämlich, genau wie im Horrorfilm, wie es heißt, geh nie die Treppe runter, alleine, ne, trennt euch nie auf. Was macht er? Er zieht das Messer raus aus dem Rücken, mitten... aus einem sterbenden Mann und ringsrum Leute, hält das Messer hoch und ruft, oh, hier stirbt gerade einer.
Das ist echt zu hart. Da dachte ich mir auch so, Mensch. Aber na gut, okay, der Film muss ja irgendwie da noch ein bisschen fester die Schlinge rumziehen. Und ja, deswegen war die Szene da halt ganz besonders wichtig. Das heißt, er ist nicht nur vor den Gangstern auf der Flucht, sondern auch noch vor der Polizei. Und jetzt ist er komplett auf sich alleine gestellt und isoliert. Und das ist natürlich dann halt auch ein enormer Druck, den wir als Zuschauer dann natürlich auch ein bisschen mitspüren können.
Jupp.
Hat die Szene eigentlich bei dir funktioniert jetzt? Also
nee. Es war klar, was sie wollte, aber es ist genau wie mit der Szene, wo die mit der Polizei und der Mutter im Haus einrücken. Du weißt, was sie soll, du nimmst das hin, aber es fühlt sich nicht im Fluss an. Also auch nicht... Das ist was, wo man auf automatisch irgendwie auch in die Meta-Ebene gerückt wird und merkt so, okay, das will der Film jetzt so. Man kommt so ein bisschen aus der Story raus und denkt sich, das ist jetzt, da ist der Fluss raus gerade. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
So, also so richtig funktioniert hat sie quasi nicht. Andererseits hat der Film ja auch deutliche komödiantische Untertöne.
Mhm.
Und unter dem Aspekt habe ich schon überlegt, ob das beabsichtigt ist. Also gerade, wo er so dasteht und gestelzt das Messer da rauszieht, das ist so unreal.
Das also, wirkt schon, ja, ich gebe dir da recht. Das wirkt schon sehr, sehr, sehr aufgesetzt irgendwie. Das ist
ja
der Film.
Aber es gleichzeitig, in dem Moment musste ich, also da muss ich schmunzeln, wenn ich das sehe. Und dann frage ich in dem Moment, okay, ist das jetzt ein Krimi-Element oder ist es beabsichtigtes komödiantische Sache. Es sieht auch witzig, Gary Grant hat ja auch diesen schönen Ausdruck, so den man schon seit Arsen und Spitzenhäubchen spätestens liebt, dieses keine Ahnung, dieses Schockierte und ist einfach was zum Schmunzeln.
Mhm. Also das, was man ja auch darüber lesen kann zu diesem ganzen Film, ist ja auch, dass Hitchcock selber sagt, dass er eine Menge Spaß hatte bei diesem Film.
Ja.
Und es ist ja auch gleichzeitig mit sein witzigster Film, mit insgesamt so in Summe von all deinen Filmen.
Ja.
Und jetzt nicht nur schwarzhumorisch, sondern auch offensichtlich. Und das profitiert, der Film profitiert natürlich durch diese selbstironische Darstellung von Gary Grant. Und genau bei dieser Szene weiß ich eben halt auch gerade nicht, was er da für eine Regieanweisung da bekommen hat. So im Sinne von, mach's nicht zu dramatisch, wir machen mal eine kurze Szene und dann gucken wir mal, ach, die nehmen wir, das ist schon ganz witzig. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich versuche aber rauszufinden, also ich bin dieser Sache auch gerne auf den Grund, aber ich komme nicht wirklich rauf und selbst im Englischen kann ich das nicht so richtig raushören, was jetzt die Intention war. War es einfach nur runtergedreht, wir brauchen die Szene und die passt so oder ja.
Oder es ist unfreiwillige Komik, ja.
Mhm.
Apropos Regieanweisung, ein weiterer Hit aus der Trivia-Liste. Martin Landau hat gesehen, wie er beim Dreh Hitchcock, Gary Grant, Eva Marie Saint und noch jemanden Regieanweisungen gegeben hat und mit denen geredet hat. Und hat daraufhin Hitchcock gefragt, warum er mit denen redet und mit ihm nicht, glaube ich. Und er sagte, wenn ich zu Schauspielern was sage, dann deswegen, weil sie was falsch gemacht haben.
Das ist aber das ist natürlich eine schöne Geschichte, ja, das gefällt mir. Ist das verifiziert?
Es ist in der ewig langen IMDb-Trivia-Liste.
Oh.
Kann nicht sagen, ob es verifiziert ist.
Okay.
Da ist ja sehr viel zusammengetragen. Aber ich gebe das einfach mal als Common Sense zum Besten.
Naja, Landor macht die Sache ja auch wirklich sehr gut. Genau. Okay, jetzt haben wir zwei sehr schöne Szenen. Beide gefallen mir sehr gut. Ich habe ein persönliches Faible für romantische Zugszenen. Ich mag Zugszenen. Mhm. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund mag ich irgendwelche Zugszenen. Und ganz besonders, wenn es irgendwelche romantischen Sachen sind. Und die ist ja sozusagen die Mutter aller romantischen Zugszenen, wie ich ja finde. Die ist sehr sexuell aufgeladen.
Oh ja.
Also, ich weiß nicht, Doppeldeutigkeit ist ja schon fast untertrieben.
Das ist keine Doppeldeutigkeit. Ich war da heute direkt erschrocken. Mhm. Also wir haben die Blondine, Hitchcock und Blondine, das ist ja so eine eigene Story.
Ja.
Ich wüsste jetzt keinen Film spontan, wo keine Blondine mitspielt. Müsste man schon in die Schwarz-Weiß-Filme gucken, wo man es nicht mehr erkennen kann. Und das, was sie sagen, war alles andere als Brüder. Da ging es direkt, also sie hätten nur noch Ficken sagen müssen.
Jetzt kriegen wir auf jeden Fall das E. Jetzt ist das E endlich mal, jetzt ist das E endlich mal gerechtfertigt in unserem Podcast. Juhu.
So sieht's aus. Aber ist das so, ne? Die haben wirklich, also, was da gesagt wird, das ist keine Doppeldeutigkeit mehr. Das geht ziemlich schnell, geht's hin zu, weil die essen zusammen und Frau Eva-Marie Saint, ich habe den Rollennamen gerade vergessen, sagt ziemlich schnell:
Eve Campbell. Ja,
Eve Campbell, essen Sie was, denn auf nüchtern Magen lässt sich schlecht über Liebe reden. Das ist einer der ersten Sätze, nachdem sie sich da gesehen haben. Also 2 Minuten, nachdem sie ihn da rettet im Zug vor den Polizisten, sagt sie das. Also und dann wird es noch expliziter. Und es geht wirklich um in die Kiste steigen.
Mhm.
Ja. Ja, ich war noch mal erstaunt, dass ich meine, zur gleichen Zeit Doris Day und Rock Hudson, die Filme, ich weiß nicht, wie du dich da auskennst.
Es ist schon etwas länger her, hätte ich aber tatsächlich auch mal Bock drauf, das nochmal zu wiederholen.
Da geht es ja eigentlich um das Gleiche, aber so in meiner Erinnerung wird da die ganze Zeit drumherum geredet, bis sie irgendwann im Bett liegen und sich küssen.
Mhm.
Ganz alles immer noch schön bedeckt, aber im Grunde wird die ganze Zeit um heißen Brei geredet und sich zugezwinkert und so weiter. Das ist meine Erinnerung an die Filme. Ich habe es ja nicht mehr gesehen und hier geht's gleiche Zeit, aber es geht sofort zur Sache. Und es geht direkt um das eine und die ganze Zugszene spielt sich eigentlich um nichts anderes und die Suspense-Sachen, wo die Story nach vorne getrieben wird, werden schön mit eingeflochten. Aber es geht ums Ficken.
hast du dich so ein ganz kleines bisschen angesprochen gefühlt von Eva-Marie Saint beziehungsweise von der Rolle Eve Kendall? Sprich, hat sie dich sozusagen auch gleich mit angemacht? Oder zumindest fühltest du dich so, als ob du sozusagen den Roger da jetzt verstehen könntest?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Sie wirkte wie so eine kühle Blondine. Also eher so wie eine Marlene Dietrich. Ein bisschen vom Gesicht auch her. So der eiskalte Engel. Und gar nicht so sinnlich, erotisch.
Also bei mir hat es funktioniert. Ich kann mich noch das erste Mal entsinnen und dachte mir so, meine Güte, also der Faible von Hitchcock ist dann natürlich ganz klar und wie schön sie da inszeniert hat. Aber es funktioniert halt, weil so direkt halt frei von der Leber fast schon zu ihm spricht. Es hat funktioniert. Also so dieses so, ich kann mich in seine Situation reinversetzen und er gibt dann ja auch so ein bisschen was Privates von sich preis. Und das Gespräch ist wirklich sehr locker und sehr schön. Das ist auch wirklich eine sehr schön geschriebene Szene. Das gefällt mir sehr gut. Und weil ich ja auch gerade noch gesagt habe, ich mag ja so eine Zug-Szenen. Es gibt einen Film, der wird sehr, 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 sehr gescholten. Und zwar ist es der zweite Florian Henkel von Donnersmarck-Film. Der hat nach das Leben der anderen hat er The Tourist gemacht, dieses Remake von so einem französischen Film. Und der hat auch eine sehr, 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 sehr schöne Zugszene, die fällt mir da ein. Und im letzten Bond-Film Inspector gab es auch eine sehr schöne Zugszene. Übrigens auch finde ich Spectre im Gegensatz zu allen anderen Meinungen tatsächlich einen sehr guten Bond-Film. Aber das vielleicht an einer anderen Stelle.
Andere Stelle, sehr gern, weil ich das ist ein Film, den ich auch gerne mal sehen möchte. Obwohl wir bei Zugsehen sind und vor allem bei Anstößigkeiten, springe ich mal kurz zum Schluss.
Da habe ich mir schon was gedacht.
Und ich weiß nicht, war es nicht auch Top Secret, wo es solche Zugsehen kam? Den Film haben wir ja auch schon besprochen. Mhm. Nach dem Finale ganz schnell ab in die Kiste, in den Zug. Und keine Ahnung, wie lang das nach dem letzten Todesschuss, wie viele Sekunden das danach ist, liegen die im Zug, im Bett und Schnitt zum Zug, der in den Tunnel fährt. Und ich glaube, es war Top Secret, wo das auch exzessiv nochmal aneinander geschnitten wurde mit den Zügen, die in Tunnel fahren während Liebesszenen.
Es kann sein, es kann sein. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher.
Kann auch Nackte Kanone oder sowas. Es war, glaube ich, irgendein...
Nackte Kanone war es.
ZAZ-Film.
Nackte Kanone. Ja. Da haben sie das dann gesteigert. Da startet noch eine Rakete.
Genau.
Irgendein Delfin robbt da noch rum oder sowas halt.
Auf jeden Fall war das jetzt meine letzte Referenz. Also als ich das da heute gesehen habe, so ist der Zug fährt in den Tunnel, Liebesszene, habe ich sofort daran gedacht und musste ein weiteres Mal schmunzeln.
Ja, und die perfideste Szene, die er jemals gedreht hat. Oder perfideste Ende, wie er selber sagt.
Mhm.
Ja. Schöne Sache. Lenkt ein ganz kleines bisschen ab so von, wer ist das? Was will die eigentlich? Warum kommt es jetzt dazu? Man kann sich natürlich schon denken, dass da irgendwelche anderen Dinge dahinter stecken, aber die Chemie von den beiden, das funktioniert halt. Und das lenkt ein bisschen ab. Genau. Ja. Ich würde fast sagen, bevor wir jetzt hier Szene für Szene durchhangeln.
Genau das wollte ich sagen. Lass uns mal raffen. Welche Szenen sind noch wichtig, außer ganz am Ende?
Ist doch ganz klar, welche
Szene. Und das Flugzeug.
Ja, die Maisfeld-Szene natürlich, selbstverständlich.
Ja.
Ohne jetzt, vielleicht, was denkst du, wie lange ist denn die Szene, die Maisfeld-Szene? Jetzt einfach nur so aus der Erinnerung.
Aus der Erinnerung würde ich sagen, ungefähr 5 Minuten.
Okay, sehr schön. Ja, die ist auch gut 5 Minuten lang.
Oh, echt?
Ja, genau.
Also, mein Eindruck ist halt für einen Film eine relativ lange Szene, vor allem ein Film, der so gerafft ist. Und nur in dem Film kommen die relativ lang vor.
Ja.
Gefühlt vielleicht sogar wie 10 Minuten, aber für einen alten Film, also ja, so 5 Minuten, spielt halt wirklich so ruhige Einstellung, traumhafte Szene. Ich mag die.
Ja, also.
Wer mag die nicht?
Es gibt ja Leute, die sagen so, der Film strickt sich irgendwie so um diese Szene. Den kann ich nicht beipflichten, aber ich finde die Szene tatsächlich wirklich sehr, sehr gelungen. Auch nach den ganzen Jahren ist die nicht langweilig. Ich habe es mir jetzt wirklich nochmal Stück für Stück für Stück angeschaut, habe auf die Schnitte wirklich mal geachtet, wie von dieser Supertotale von oben, wo man sozusagen das komplette Setting sieht, diese Kreuzung dort mitten da draußen und das Feld. Man hört im Hintergrund, hört man übrigens auch schon diesen Doppeldecker, den hört man dann schon, also dieses Flugzeug, den hörst du schon.
Mhm.
Und dann ist er da so drinne und dann wird mit einer Erwartungshaltung mit dir gespielt. Da kommt ein Auto hinterm Feld lang gefahren, wo ein Typ aussteigt, der dann mit dem Bus fahren will. Das ist
ja, genau, das ist großartig.
Ganz genau.
Situationskomik halt.
Und das Ganze so, bis es dann, und dann wirklich so dieser, wie dann dieser Moment ausgelöst wird, wo dann der sagt, dieser Typ, der auf dem Bus wartet, warum fliegt der denn da hinten lang? Das Feld ist doch nur schon längst abgemäht. Da gibt's doch gar nichts mehr sozusagen, was er jetzt da noch gießen könnte oder, ne? Und das ist so ein Moment, du denkst so, okay, was kommt denn jetzt? Und dann kommt er dann, wo der Bus dann weg ist, hier kommt das Flugzeug ja dann schon angeflogen. Und das ist tatsächlich sehr, 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 sehr schön bedrohlich. Also es funktioniert auch immer noch, auch wenn man natürlich sieht, dass einige Szenen, wo er sich da auf den Boden wirft, du siehst, dass es im Studio ist und dann wieder Außenaufnahmen gegengeschnitten. Aber ich finde, das ist echt top.
Es ist eine der Szenen, die wirklich auch hängen bleiben. Ne? Also eigentlich die 2 Szenen, die hängen bleiben, die so richtig sich ins Gehirn fressen. Ist auch, glaube ich, das Kinoplakat, ne? Ist genau.
Mit dem, das ist das Kinoplakat.
Ja, traumhafte Szene und danach geht der Film immer von Episode zu Episode spannend fort, macht seine Odyssee hin.
Bis zur Auktionsszene.
Oh ja.
Also bei der muss ich immer herzhaft lachen. Die ist so witzig. Wenn er dann realisiert, so, dass er aus der Nummer da nicht rauskommt, er kommt aus diesem blöden Auktionsnummer, kommt er da nicht raus aus dem Haus dort und übertreibt dann halt dort und gibt dann Spaßpreise an und wird dann sozusagen dann des Saales verwiesen durch die Polizei. Das ist wirklich echt sehr schön gemacht und ich musste immer herzlich lachen bei der Szene.
Ist ja wunderbar. Unbedingt anschauen. Ja, auch eins der vielen Sachen, es wird ja so quasi gesagt, dass das im Grunde genommen der erste James-Bond-Film ist. Der unsichtbare Dritte, es sind ja die ersten Bond-Filme haben ja ziemlich viel von dem ähnlichen Vibe, von dem Helden. Zwar nicht unfreiwillig, aber so die Einstellung, die Art und Weise des Inszenieren ist vieles ähnlich. Dann diese Auktionsszene, ich weiß nicht, in wie vielen Filmen, in wie vielen Krimis oder Filmen aus diesem Genre, das dann später kopiert wurde. Mir fallen jetzt natürlich spontan keine Beispiele ein, aber vielleicht dir. Du weißt, was ich meine. Es kommt ständig immer wieder vor, dass gerade in Krimis irgendwie Auktionen eine Rolle spielen. In Heists natürlich, Heist-Movies natürlich. Mhm. Ja, und dann geht's dadurch, dass er sich von den Bullen abholen lässt, wird er dann schließlich von dem Oberchef der CIA, soll es wahrscheinlich sein, ne, also der Intelligence Agency.
Ja, gibt da auch einen Kommentar drauf, da sagt er noch CIA, FBI, OCI, ist alles das Gleiche, irgendwie sowas in der Art.
Ach so.
Sagt er
doch da.
Oder nennen Sie es, wie Sie es wollen, sagt er. Genau das sagt er da. Genau, und wird.
Genau, und da wird dann, genau, und da wird dann für Gary Grant das Geheimnis gelüftet, dass es den Captain gar nicht gibt, sondern dass der nur erfunden wurde als Lockvogel und dass er zufällig in diese Rolle reingerutscht ist. Und dass er jetzt doch bitte die Rolle weiterzuspielen hat, um den Van Damme auffliegen zu lassen.
Genau, weil es ja einen anderen Spion gibt, der gedeckt werden soll dadurch.
Genau.
Genau.
Ab wann wird klar, wer das ist?
Also ich glaube, spätestens ab dem Moment denkst du dir schon so, okay, die Blonde muss ja irgendeine Bedeutung haben.
Ja.
Und da kannst du dir das halt schon denken und das wird dann halt später dann natürlich dann in diesem, was ist, draußen, wo die schon am Mount Rushmore da sind, da wird das dann, glaube ich, dann dort, erzählt er das vorher? Doch, na klar, er will ja in das Flugzeug gar nicht einsteigen. Und daraufhin sagt doch dann der Chef dann von dieser Aufklärungseinheit, sagt dann zu ihm so, okay, die junge Blonde, die ist der Agent und deswegen steigt er dann eben halt auch ein. Also er ködert sozusagen dann den Thornhill dann mit der Blonden.
Ja, genau. Ach ja, und genau. Ja, und dann geht's so weiter. Er wird erstmal fakeweise, wird Gary Grant erschossen von der Blonden mit Platzpatronen, damit die Bösen denken, dass er raus ist, dass er tot ist. Und dann möchte er sich zurückholen und bricht bei denen ins Haus ein, aufs Gelände. Einen wunderschönen, ist das, ich glaube, ich hatte letzten Kontext, nicht, dass ich was falsch sage, Bauhaus-Stil von Frank Lloyd Wright ist das Haus, was da gebaut wurde für das Set. Dieses schöne auf Stelzen, wo der langklettert.
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Dort, wo die Bösen halt wohnen, dort, einem Haus, das es so nicht gibt, angeblich über den Köpfen der berühmten Felsenpräsidenten am Mount Rushmore.
Mhm.
So schön auf Stelzen und so. Man sieht das und denkt sofort irgendwie 30 bis 50er Jahre Amiland. So ganz typisches Gebäude. Und ja, wir müssen mal so ein bisschen raffen.
Ja.
Also Showdown auf den Präsidentenköpfen.
Genau. Das Haus ganz auf berühmte dem Stelzen, Szene. Noch ganz kurz, Little Weapon 2, da muss ich immer dran denken. Wo die Bösen auch in dem Haus auf Stelzen sind.
Ja, wo die Südafrikaner auch auf so einem Stelzenhaus wohnen, genau.
Genau.
Könnte durchaus eine Referenz sein.
Möglicherweise. Das Haus auf den Stelzen, da sind die Bösen drin. Wisst ihr Bescheid, Leute. Hütet euch vor den Häusern auf den Stelzen. Genau.
Ach, eigentlich hätte ich gern so ein Haus. Aber
sehr schön. Wir sind dann auch zum Schluss schon eigentlich fast mehr oder weniger, nach ein paar kurzen Reveals noch, sind wir dann eigentlich dann bei diesem fast schon Showdown. Wir sind in dem Haus auf den Stelzen, wo die Eve Kendall durch Martin Landau Handlangerrolle da entlarvt wird. Sprich, der Van Damme lässt sich dann von ihm erklären, habe ich da jetzt nicht irgendwas vergessen?
Hab irgendwas,
der Thornhill wird von ihr angeschossen oder erschossen. Aber in Wirklichkeit stellt sich das raus, dass das ja eine Platzpatrone war. Und zumindest die Bösen halten ihn für einen langen Zeitraum für tot. So war das doch.
Ja, das genau, das war jetzt vor diesem Mount Rushmore. Also unten in der Lodge, in der typischen Army-Lodge von Naturschauspielern, Schauspielen, wird er erschossen und dann am Abend bricht er in das Haus rein. Die halten ihn für tot. Er bricht in dieses Haus auf Stelzen, also noch nicht in das Haus, sondern klettert außen lang und versucht, sie rauszulocken aus dem Haus, die Blondine. Und schmeißt damit Steinchen. Dann kommt so eine schöne Szene, wie sie einfach Hitchcock-Kesker nicht sein kann. In dem Moment, wo sie dann rauskommt, um zu gucken, was für ein Stein das ist, kommen auch die anderen zum Fenster und er muss sich wieder verstecken und kann ihr nicht zuwinken, dass er doch da ist. Und sie geht wieder rein ins Haus. Wie geht's weiter?
Wo warst du jetzt?
Im Haus, im Stelzenhaus. Und ach ja, und sie soll dann, sie soll zum Flugzeug geführt werden.
Ach ja, stimmt. Sie soll zum Flugzeug geführt werden und da ist ja schon klar, dass sie ja eine Spionin ist und sie soll ja dann sozusagen vom Flugzeug aus dann überm Wasser dann halt verteilt werden. Man will sich dann dort ihrer entledigen. Und bevor es irgendwie dazu kommt, das weiß ich schon gar nicht mehr. Scheiße, ich hab's ja erst gesehen.
Ich kann's erzählen, der Gary Grant schleicht sich durch das Haus, wird dann von dieser Frau von dem Van Damme oder Sekretärin oder was immer es ist, gekascht, mit der Pistole in Schach gehalten, die sich aber als die Platzpatronenpistole rausstellt. Oder wir wissen das eigentlich als Zuschauer, Gary Grant Thornhill beziehungsweise wusste das nicht. Und kann die dann überwältigen, kommt mit dem Auto hinterher gefahren. Eve Dingsda-Bumsda klaut sich den MacGuffin mit dem Mikrofilm und da müssen wir auch noch drüber reden und springt ins Auto. Sie fahren mit dem Auto in den Wald, müssen dann da aussteigen und klettern, um vor den Bösewichten zu fliehen, auf die Präsidentenköpfe von oben nach unten, um sich zu verstecken. Die Bösewichte fallen ein bisschen her und letztendlich kommt quasi der Deus Ex Machina, Ex Machina in Form von den Polizisten, die auch den Van Damme im Gepäck haben. Und erschießen die Bösewichte. Und nächste Szene ist im Zug und der Tunnel und Schluss.
Mhm. Sehr schön zusammengerafft. Genau. Du hattest gerade noch was angesprochen. MacGuffin.
Wichtig.
Wir haben im Vorgespräch schon mal über den MacGuffin gesprochen, was ja so ein typisches Element für einen Hitchcock-Film ist. Und was ist denn eigentlich der MacGuffin in dem Film?
Erstmal MacGuffin allgemein ist das Element, Objekt, wie auch immer, dem alle im Film hinterherjagen, ohne dass man eigentlich genau weiß, warum sie es tun, was es genau ist. Es sind einfach alle scharf drauf.
Mhm.
Richtig?
Genau.
Ja. Und in dem Film gibt es kein Objekt erstmal. Erst am Schluss taucht diese Figur, wo der Mikrofilm versteckt ist, auf und da weiß man ja dann auch, dass der Mikrofilm drin ist.
Mhm.
In dem Sinne, finde ich, ist das eigentlich schon nicht mehr der MacGuffin. Und während des Films hast du mich erleuchtet und mir gesagt, was der MacGuffin ist. Nämlich eigentlich quasi entweder der Kaplan oder Gary Grant.
Ja, also Thornhill. Kaplan, also die Figur, die es nicht gibt, der Agent. Alle suchen sozusagen den Agenten. Also sprich auch die Person, die dafür gehalten wird, sucht den Agenten. Alle sind ja auf der Suche, mehr oder weniger. Das heißt also, wir werden, das ist sozusagen der erste MacGuffin für uns, dass wir dem Kaplan sozusagen auf der Spur sind.
Ja.
Genau.
Genau. Alle wollen wissen, wer dieser Kaplan ist.
Genau. Und wir wollen natürlich auch für einen kurzen Moment auch wissen, wer ist denn Townsend? Also wir haben viele so eine kleinen MacGuffins in dem Film mit eingebaut, ja. Den
wer
wir
ist Townsend? Oder
hinterherjagen. Bitte? Aber um sozusagen am Ende dient ja nur dem Zweck, uns an einen Punkt zu bringen, wo es wiederum neue Informationen für uns gibt, damit der Film sozusagen halt fortlaufen kann.
Aber von Anfang an ist halt, alle sind auch hinter den Geheimnissen der Regierung oder hinter irgendwelchen Geheimnissen hinterher. Und das ist letztendlich dann der Mikrofilm.
Ganz
du weißt nur die ganze Zeit nicht, was für Geheimnisse, was weißt du am Schluss ja auch nicht, was um welche Geheimnisse es geht. Du weißt aber auch nicht mehr, wer die Geheimnisse jetzt genau hat, in welcher Form, was das, ob das eine Kassette ist wie im Flucht aus L.A. oder ob das ein Stück Papier ist oder was auch immer. Genau, berühmteste MacGuffin für die wenigen unkundigen Zuhörer der Neuzeit ist wohl der Koffer in Pulp Fiction.
Ja, also ja, das stimmt schon. Aber da habe ich irgendwie gedacht, so, der Film dreht sich aber ja eigentlich gar nicht um den Koffer. Das ist ja das Witzige eigentlich.
Ja, das ist. Da müssen wir ein andermal drüber reden.
Ja, also.
Oder kannst du schnell sagen, weil ich habe das nicht so schnell parat.
Nee, also das stimmt schon, aber so richtig so im klassischen Sinne macht's ja eben halt eigentlich der Hitchcock, zum Beispiel auch im Psycho, zum Beispiel, da das Geld zum Beispiel, ja, wenn es um das Geld geht, wir mit dem Geld sozusagen immer ständig, wir wollen wissen, wo ist das Geld, was passiert nach dem Tod, also nach dem Mord sozusagen, was passiert mit dem Geld, das wird sozusagen immer noch ein bisschen genutzt eben halt, dass wir da sozusagen dranbleiben. Der Koffer ist ja aber eigentlich bei Pulp Fiction ja, dadurch, dass das ja episodisch und auseinandergedröselt ist der ja gar nicht so oft wichtig für uns, sondern immer nur in diesen Szenen, wo Jules und wie auch immer, die andere Rolle, die jetzt noch hieß.
Ja, der ist nicht ganz so zentral. Es ist halt auch so ein Mini-MacGuffin sozusagen. Ganz aber es ist der immer genannt wird als Hauptbeispiel für MacGuffin, weil die Leute dann wissen, was gemeint ist. Mhm. Weil alle Pulp Fiction gesehen haben.
Genau. Der Film ist übrigens auch äußerst charmant. Hier in dem Fall der Schauspielerin von der Eve Kendall, die Eva Marie Saint. Die ist in dem Film 29. Wo sie im echten Leben damals...
26 sogar.
Und da
in
ist
der,
sie...
In der deutschen Übersetzung.
34.
Ja, genau. Genauso wie auch, ich glaube, noch so ein Trivia-Dingens, das eigentlich ja... Hitchcock hat das, der hat bei Vertigo, hat er James Stewart gegenüber, den Hauptdarsteller aus Vertigo, getroppt, dass da er diesen Film drehen möchte und James Stewart wollte unbedingt die Rolle in Der unsichtbare Dritte spielen. Und Hitchcock wollte das nicht, weil er wahrscheinlich verbriefte Aussagen weiß ich nicht, das ist die groß lange Trivialiste, weil er dachte, dass Vertigo an den Kassen nicht so gut dagestanden hat, weil James Stewart zu alt gewesen sei, zu alt gewirkt hätte. Und daraufhin hat er erstmal so einen kleinen Trick gemacht, er hat James Stewart keine Zusage gegeben zu dem Film, weil ihn auch nicht verärgern wollte. So lange, bis James Stewart den Vertrag für den nächsten Film ausgehandelt hatte, um ihm dann zu sagen, dass er jetzt der unsichtbare Dritte aufnimmt und der Leitung, also hat ihm dann offizielles Angebot gemacht und James Stewart musste ablehnen, weil er einen anderen Film dreht. Ah. Und eigentlich wollte er, glaube ich, auch Cary Grant. Cary Grant ist witzigerweise ein paar Jahre älter als James Stewart. Das ist so ähnlich dubios, wie dass Sean Connery zu alt wurde für einen James Bond und danach hat Roger Moore benommen, der älter ist als Sean Connery. Wusstest du?
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht, aber...
Genau, es ist genauso dubios. So ist geworden und irgendwie soll der Thornhill, glaube ich, auch eher um die 40, also Gary Grant ist, glaube ich, 55 ungefähr beim Dreh und soll eher was um die 40 sein, denke ich.
Man nimmt sich auch irgendwie auch ab. Also der hat ja auch eine Ausstrahlung. Absolut. Man konnte ja ungefähr 20 Jahre lang von, wie heißt der, das gibt's doch gar nicht, Ocean's 11.
George Clooney?
George Clooney, danke schön. 20 Jahre lang konntest du nicht sagen, in welchem Alter George Clooney gerade ist. Ob der jetzt gerade 30 oder 50 ist, konntest du nicht sagen.
Genau.
Ja.
Ja, im unsichtbaren Dritten sieht man schon, dass der keine 40 mehr ist. Aber es passt trotzdem. Man nimmt, der sieht halt, ist so vital, der strahlt so eine Energie aus, dem nimmst du das trotzdem ab.
Ja, also er geht trotzdem als mit 40er bei mir da eiskalt durch. Und nicht als mit 50er.
Ja. Ja. Es gibt so viele Kleinigkeiten noch über Hitchcock ja auch zu erzählen. Vom Bart als kleiner Fetisch von Hitchcock, dass viele Sachen bei ihm im Bart spielen. Dann, dass es mit dieser falschen Identität in vielen Filmen bei ihm vorkommt, dass das Leute als was Falsches gehalten werden. Über die Schnitte könntest du bestimmt noch einiges erzählen.
Also sagen wir mal so, also gerade was jetzt die technische Seite betrifft, Hitchcock ist da wirklich so, wie kann man sagen, weil der das in meisten Fällen alles so weit vorgeplant hat. Hier hat er zwar nicht mit dem Storyboard gearbeitet, das wird zwar immer ganz gerne gesagt, aber er hat hier nicht mit dem Storyboard gearbeitet. Trotzdem sind die Szenen sehr klar und die sind sehr klar aufgelöst vorher schon. Da siehst du eben halt auch gerade so eine Szene, wo der in dem Hotelzimmer ist mit der Eve Marie Sang, also mit der Eve Kendall, wo er aus der Dusche rauskommt und sich was notiert auf diesem Block da, wie die Szene halt gemacht ist. Das ist richtig klassisches Filmmachen auf dem Stativ. Entschwenk, dann nochmal ganz kurz nochmal eine Halbtotale und dann nochmal eine Nahe und das ist so ganz klassisch und einfach gemacht, schön ausgeleuchtet und das ist der ganze Film über und da gibt es keine großen Kamerafahrten. Also das ist so ganz klassisches Filmmachen, reicht auch völlig zu. Da habe ich jetzt gar nicht wirklich so viel zu sagen. Schnitt funktioniert auch ähnlich wie mit Kamera, also es ist wirklich super aufeinander abgestimmt. Da ist kaum ein Gramm Fett da dran, zumindest für mich. Also es gibt eine Szene, wo ich denke, die ist überflüssig, die hätte man rausschneiden können. Im Zug hast du doch zwei so eine Kontrolleure, als der auf der Flucht ist, die Zugszene. Das sind zwei so eine Kontrolleure und das soll sozusagen dir signalisieren, alles klar, wir haben jetzt alle hier kontrolliert und der Tornel kommt ja dann aus der Toilette raus und dann ist sozusagen alles safe. Und das wird aber dann später nochmal ganz kurz in dem Gespräch, wird genau diese Information ja auch mitgegeben halt. Also wie dem auch sei, also ich fand, fand das so ein bisschen, das wirkte fehl am Platz, aber ansonsten auf die Länge und auf das, was wir da halt an Bildern sehen, ist es immer noch ich finde das nach wie vor immer noch schaubar. Es gibt ja so ein paar Filme, die sind aufgrund ihres Alters wirken die so ein bisschen, ich sag jetzt nicht altbacken, aber die haben so ihre Längen, wo du denkst so, ich hätte hier gerne noch ein bisschen Schnitt, ich muss jetzt mich ein bisschen zwingen, mal nicht woanders hinzuschauen oder vielleicht sogar noch das Handy rauszuzücken und danach Trivia zu lesen oder sowas. Hier habe ich das gar nicht gehabt. Ich sitze dann wirklich da und gucke mir das wirklich sehr, 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 sehr gerne an.
Es ist wunderbares Filmmachen. Der Film ist quasi nicht gealtert, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Film, den heute jetzt einen, ich weiß nicht, einen David Fincher vielleicht oder so in der Art nochmal drehen könnte.
Ja, obwohl, also David Fincher hat zwar einen komplett anderen Stiefel, aber das würde mich mal interessieren. Das ist eigentlich wieder cool, stimmt. Das wäre mal was Spannendes.
Ja, ein bisschen in die Krimi-Ecke geht der Fincher ja auch so. Deswegen war das jetzt meine erste Assoziation.
Der geht aber anders mit Humor düsterer. Der geht anders mit Humor
um. Ja, das auf jeden Fall. Klar, aber so prinzipiell jetzt vom Pacing, wie du sagen würdest, so kann ich mir den Film auch nochmal exakt so vorstellen. Der Humor wäre anders und hier sind ein paar was den Umgang mit Frauen angeht, ein paar sehr inkorrekte Witze drin und Handlungsweisen, die aber gerade noch so durchgehen, finde ich. Mhm. So, die werden heute anders. Ja, ein Film, den man prinzipiell schauen kann. Jeder. Absolute Empfehlung.
Genau.
Können wir uns drauf einigen.
Und ich hatte mir auch Gedanken gemacht, so im Vorfeld, worüber kannst du bei dem Film sprechen? Hat der Film ja irgendeine Message oder irgendwas? Und der Film hat halt einfach keine Message. Und das ist auch eine Aussage von Hitchcock selber. Der hat einfach nur Spaß mit diesem Film gehabt. Und was anderes sollte es halt auch wirklich nicht sein. Also das ist pures Entertainment und das ist pures Kino ohne irgendeine Doppeldeutigkeit, sondern einfach nur geradeaus. Und ich glaube, deswegen haben wir uns heute mal so ein bisschen mehr an der Story ein bisschen lang gehangelt und ein paar Szenen gehighlightet. Also will mich jetzt nicht irgendwie dafür entschuldigen, sondern es ist einfach nur, warum es heute mal ein bisschen anders war bei uns. Oder
Ich finde es gut so. Wir mussten, im Grunde können wir den Film noch detaillierter besprechen. Die Zeit haben wir leider nicht. Aber was wir unbedingt machen müssen, ist natürlich über die Filmmusik sprechen, weil das haben wir noch gar nicht so richtig. Und das müssen wir einfach, oder?
Also ikonisch, absolut ikonisch. Ich krieg das Thema auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich habe das jetzt wirklich seit ein paar Tagen, habe ich das im Kopf und das hat sich da halt auch festgebissen. Nicht zuletzt, ich hatte ja auch hier Fahrenheit 451 gesehen. Mhm. Auch da hat Bernard Thälmann die Musik gemacht und der hat halt wirklich, der weiß ganz genau, welche Knöpfe er da drücken muss, um da was auszulösen und es funktioniert nach diesen ganzen Jahren auch immer noch bei mir. Fantastischer Score. Wie findest du ihn, Fred?
Ich super. Ich fand ihn sehr klassisch. Also richtig. Vielleicht ist es einfach nur, weil er dort so ist, dass ich den als klassisch empfinde, weil man eben so kennt und weil vieles danach vielleicht nur so gemacht wurde. Da habe ich nicht den Überblick. Aber du hast ziemlich oft Musik im Hintergrund, Dudeln, die von ihm kommt, die aber nie alles die Szenen zudeckt, sondern die einfach wirklich im Hintergrund dann ein bisschen sachter ist. Und dann werden entsprechende Szenen, wo nicht geredet wird, wenn Spannung aufgebaut wird, kommt dann halt mal das ganze Orchester rein und kreischt da eben drum. Ich fand den super. Denn es war so richtig schöner Kinoscore. Kein Martin, kein Zimmer, fetter Zimmer-Sound, sondern eben so dieser quasi vom Sound her eben ein bisschen veraltet. Ich habe aber das Thema zum Beispiel nicht im Kopf. Das ist bei mir nicht hängen geblieben.
Okay.
Yep. Ich habe auf die Melodien, die, also ich habe es halt jeweils einzeln wahrgenommen, dachte, ach jetzt, oh, da kommt hier schön, da kommt ein kleines Melodiethema und so weiter. Ich habe es mir nicht so gut merken können. Ansonsten ein super Typ, über den man noch kurz sagen kann, dass der bei Psycho zum Beispiel sagt, wie, ganz berühmte Geigenszene da. Da war es, ist noch ein Trivia-Fact, dass der, glaube ich, der hat gern Sachen anders gemacht, als die Regisseure ihm das gesagt hat, weil der Meinung war, dass die Regisseure meistens keine Ahnung von Musik haben. Und zum Beispiel auch im Psycho, die Geigen, da wollte Alfred Hitchcock wollte eigentlich einen Jazz-Score haben und keine Musik bei der Duschszene.
Okay.
Ja, also krasser Typ, der auch das Termin, das ist irgendwann mal so mit als Erster eingesetzt hat, dass dieses Termin heißt es, glaube ich. Ja. Krasser Typ, der ganz viele wichtige Scores geschrieben hat und ich wusste von dem heute gar nicht, dass es diese Person gibt, bis heute. Jetzt weiß ich es. Bernard Herrmann, werde ich mir merken.
Sehr schön. Fred, das ist doch eine gute Note, auf der wir aufhören können.
War mir wieder eine Freude.
Ja, es hat Spaß gemacht. Und ja, für euch, liebe Zuhörer, wir hatten es vorhin schon gesagt, ihr könnt gerne Anfang Oktober zum Schocktober oder Horror-Rocktober auf Deep Red Radio mal vorbeischauen. Dort werden wir einen kurzen Gastbeitrag haben. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder oder wenn ihr das in der Zukunft hört, tja, dann einfach die nächste Folge anhören, wa?
So sieht's aus. Dann auf Wiederhören.
Yo, Mats ab!